Also es ist der vierte Sonntag im Jahreskreis A und wir haben ja so ein paar Kinder dabei und in der katholischen Kirche gibt es immer ein bisschen was zu sehen, nicht nur zu hören, auch zu riechen. Also alle Sinne werden angesprochen durch die Liturgie und das ist eben deswegen auch diese fünf Sinne, die wir haben, dass diese Sinne, die uns ja auch ein bisschen Beine stellen wollen manchmal, dort das sind die Tore, werden die auch genannt, wo dämonische Kräfte eintreten können. Und die werden dadurch geheiligt. Ein guter Geruch, schöne christliche Kunst. Und wir dürfen sogar Jesus schmecken. Also ganz, ganz katholisch ist ganzheitlich. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Das ist ein bisschen amerikanisch. Mit der Geschichte beginnen. Kommt ein junger Mann zum Franziskanerkloster und der klopft oder klingelt an der Klosterpforte und da kommt ein kleiner alter Pförtnerbruder raus und da sagt er: Hey, Mönch, bete mal für mich, eine Novene. Ich will mir einen Lamborghini kaufen. Und der Pförtnerbruder sagt: Was? Lamborghini? Ist das was zu essen oder so? Und der: Ah, das wird nichts hier. Ich gehe zum nächsten Kloster. Kommt er beim Jesuiten raus. Und da klingelt er. Und nach einer Weile macht jemand auf und da sagt er: Hey, Mönch oder wer du bist, bete mal für mich. Bete mal eine Novene. Ich möchte mir einen Lamborghini kaufen. Und der Jesuit: Novene? Was ist denn das? So, wir leben in einer schwierigen Zeit, nämlich in der geistlichen Verwüstung. Und die haben wir uns im Grunde selbst eingebracht. Die Welt hat sich an sich nicht geändert. Die Welt ist immer laut gewesen, immer, will ich mal sagen, frech und ein Feind Gottes. Also, wie das der heilige Paulus schon geschrieben hat, die Welt ist natürlich, geht nicht um Tiere, Pflanzen und Blumen, sondern um diesen Geist der Welt. Geist der Welt. Und ich muss mal was vorlesen, was heute nicht in der Lesung vorkam, aber es auch sehr wichtig ist, nämlich von Jeremia 17, Vers 5. So spricht Gott der Herr: Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, der auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar die ganze Atmosphäre unserer momentanen Welt. Wir sind extrem fokussiert. Was denken die Leute? Wie geht's mir? Wie geht's der Welt? Die Welt, die Welt, die Welt. So, und deswegen gibt es ja vielleicht auch so esoterische Gruppen und so weiter, die sagen, es gibt noch mehr als nur Materialismus, es gibt noch einen Geist und so weiter. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen verirrt, diese Gruppen, nicht nur ein bisschen. Es geht dann oft in dämonische Energien hinein. Es gibt nur eine Energie, nämlich Gottes Energie oder die böse Energie. So, da gibt es ganz wenig dazwischen. So, es gibt nur gute und böse Engel. Und die kann man auch Energie nennen. Aber das ändert nichts an dem Fakt. So, und die Evangelien heute, oder das ist die Lesung, möchten uns hinweisen, es gibt noch mehr. Und die Seligpreisung, die wir gehört haben heute, sind die Statuten der Christenheit. Also, das ist unsere Regel, das ist unser Gesetzbuch. So, und da wollen wir vielleicht mal ein bisschen durchgehen durch diese Seligpreisung, die uns ja eigentlich bekannt sind. Aber ich möchte ein bisschen eine Brücke schlagen zu den Tugenden, zu den Lastern, die überhaupt nicht eigentlich von Christentum kommen, die schon höchstwahrscheinlich Sokrates, Plato, diese Gruppe geschrieben haben soll. Übrigens wissen wir fast gar nichts von Sokrates. Niemand würde an Sokrates' Existenz zweifeln, aber alle möglichen Leute zweifeln neuerdings an der Existenz Jesu. Und niemand aus der Antike ist so gut bezeugt wie Jesus. Niemand aus der Antike. Handschriften ohne Ende aus dem ersten Jahrhundert. Also wir wissen nicht mal ganz genau, ob Nero gelebt hat. Gibt es nämlich kaum Dokumente. Also ganz interessant. Aber das ist die Welt. Gibt es Gott überhaupt? Aber Nero hat es gegeben, ist ja ganz klar. So, aber vielleicht können wir unseren nächsten Hund Nero nennen. Und wir müssen aber zuerst zum Buch Sefania gehen. Sefania, das sind jetzt die letzten Bücher des Alten Testamentes, die alten großen letzten Propheten. Und es ist eben so, dass diese Propheten hingewiesen haben, das ist nämlich die Rolle der Propheten, das Wort Gottes nur zu verkünden, dass ein Strafgericht kommt und dass Gott sich ein demütiges Volk auserwählen wird. Ein Volk der Seligpreisung. Ein demütiges Volk. Und wie macht das Gott? Er lässt durch Nebukadnezar den Tempel zerstören, Jerusalem zerstören, was Nehemia dann wieder aufbauen wird. Und das lohnt sich nachzulesen, Nehemia, ich habe einen ganzen Glaubenskurs entwickelt, baue Jerusalem wieder auf, nach dem Vorbild von Nehemia. So ist das nächste Buch, was rauskommt, wenn ich es schaffe, in 10 Jahren. So, und aber es ist eine ganz tolle Lesung, wie das Nehemia gemacht hat. Und mit dem Hohenpriester damals, aber Nehemia war ein Laie und der baut Jerusalem wieder auf. Und das ist mühselig, schwer. Sie werden angefeindet, es gibt Verrat, Morddrohung, alles Mögliche gegen diesen Laien, Nehemia, der ja der Mundschenk des Nebukadnezar war, besser gesagt dem Sohn von ihm, und der praktisch eine Generation später kam, der nie Jerusalem gesehen hat, nie dort gewohnt hat, der sich gar nicht richtig als Jude verstanden hat zuerst. Erst nach einer privaten Offenbarung bekommt er diese Einsicht, er soll Jerusalem wieder aufbauen. So, und das ist das, wie es uns vielleicht auch geht. Wir sind ein gedemütigtes Volk, ein kleines Volk. Wenn man sich überlegt, diese riesen katholischen Strukturen, die es mal gab hier nach dem Krieg, überall die Katholiken sind hier rumgesprungen ohne Ende und jetzt ist ein ganz, ganz kleines Häufchen übrig geblieben. So, die wirklich diesen Glauben noch bekennen. So, jetzt werden Kirchen abgerissen, Kirchen verkauft, Klöster geschlossen. Ist ja alles praktisch nur noch eine Frage der Zeit, bis hier das nächste Kloster zugemacht wird. Das ist wie so eine kleine Abschussliste. Ja. Und man könnte wirklich verzweifeln, auch resignieren. Aber das machen wir nicht. Wir schauen auf Jesus und wir wissen, dass er sich ein neues Volk erschaffen wird, das ihm die Ehre gibt. So wie ich das schon vorgelesen habe von Jeremia 17,5, verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut. So, und das ist so verbreitet. Wir vertrauen auf Menschen, wir vertrauen auf menschliche Kraft, auf eine Partei, auf jetzt vertrauen wir sogar auch noch auf Armeen und Kriegswerkzeug und alles Mögliche. Was jetzt noch, wie ich mal sagen, hier an die Tagesordnung kommt, ist ja sehr, sehr gruselig. Und wir müssen lernen, auf den Herrn zu vertrauen. Das ist sehr, sehr wichtig. So, und das wollen wir jetzt machen. Ich will mal die Reise antreten. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, hoffentlich halten es die Kinder durch. Ne? Nämlich, es gibt eine ganz tolle Brücke zwischen Laster, Tugenden und Seligpreisung. So, und das ist nicht, dass irgendwie getrickst wurde über die Jahrtausende, sondern wir merken, der Heilige Geist, der hat eine Handschrift. Und er hat die Antike benutzt, die Philosophie der Griechen, um auch eine tiefere Wahrheit auszudrücken. Nämlich, dass wir an diesen Geboten Gottes ankommen, an diesen Menschengeboten, weil die Gnade auf der Natur aufbaut. Und dann macht er die Brücke in das Übernatürliche. Die Seligpreisung sind übernatürliche Tugenden. Also das heißt, Gott schenkt diese Tugenden, aber die dürfen wir erbitten. So, also, Todsünden. Warum Todsünden? Laster, sagen auch einige. Weil dadurch die Seele stirbt. Die Seele stirbt. Und es interessanterweise hatten das schon Plato und ist wahrscheinlich auch Sokrates schon gewusst. Es gibt Dinge, die töten uns innerlich. So, und das ist zuallererst der Stolz. So, Todsünde Nummer eins. So, und das ist wirklich so, wenn jemand stolz ist, das kann wirklich passieren, dass der am Ende des Tages wirklich stirbt. Durch den Effekt der Sünde. Das ist das wie so ein kleines Kartenhauseffekt. So, ich kann meine eigenen Fehler nicht mehr sehen. Ich mache größere Fehler. Ich begebe mich in größere Gefahr. Also es gibt ja zum Beispiel einen Spruch, die Neugierde tötet die Katze. Ich glaube, das ist ein englisches Sprichwort, aber Neugierde kann töten. Ich muss mal schauen, was hier ist, ich muss mal schauen, was hier ist. Ne? Und, so. Und dann auf einmal lande ich in einer Gang. Nur aus Neugierde. Ne? So, und das Gegengift, das ist noch viel mehr zu sagen, aber das Gegengift ist Demut. Das ist eine Tugend. So, das alles kommt von den Griechen. 3000 Jahre alt ungefähr. So, und jetzt sagt Jesus, er geht einen Schritt weiter, nicht nur eine Medizin, er gibt eine übernatürliche Tugend, also eine übernatürliche, wie kann man das sagen, eine göttliche Gewohnheit, eine Gnade. Und mit Gnade kann man sagen, ein Licht von oben, Jesus selbst ist die Gnade, die der Vater sendet. So, und das ist arm im Geiste oder vor Gott arm sein. Das hat erstmal gar nicht so viel mit Geld zu tun, aber vielleicht schon, wir müssen erstmal so eine gewisse Armut entwickeln. Und das heißt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin abhängig, Gott muss mir helfen, ich höre mal lieber auf Gott, ich wäre gehorsam. Kinder, die können nicht einfach sagen, ich schreibe dir jetzt einen Scheck, ich bezahle jetzt mit meiner Karte, ich fahre jetzt einfach mal zum Arzt oder in Urlaub. Die Kinder sind total abhängig, ich habe ja gestaunt über meine Großnichte, die wird dann in so einen Stuhl reingesetzt und die muss dann schreien oder irgendwas machen. Jetzt möchte ich was zu trinken, jetzt möchte ich was essen, jetzt bin ich müde. Irgendwie muss sie sich ausdrücken, weil sie sich nicht ausdrücken kann anders noch. Und das ist eine gewisse Armut, die muss warten, bis die aus dem Stuhl rausgenommen wird, die muss warten, bis die ins Bett gebracht wird, die muss warten, bis es was zu essen gibt. Oder, ne? Also so ist schon krass. Manchmal wird es ein bisschen wütend, ne? Auch so. Es beginnt sich schon so ein menschlicher Geist zu regen. Ich möchte auch nach meinem Willen handeln. Es geht mir nicht schnell genug oder irgendwie sowas. Ne? Also Demut ist nicht so einfach. So, der nächste Todsünde ist Geiz. So, wir haben ja jetzt mittlerweile super, super Reiche und super Arme. Also größer könnte der Unterschied nicht mehr sein. Also könnt ihr euch das mal vorstellen, ihr habt mehrere Milliarden. Das ist ein gutes Gefühl. Aber irgendwie ist das ein bisschen außer Kontrolle irgendwie, ne? Oder? Schon 1 Million ist vielleicht viel, mittlerweile nicht mehr, aber eben so mehrere Milliarden, also so mehrere tausend Millionen, da kommt man so rein, kommt man nicht mehr mit, ne? Im Kopf. So, aber das ist eben so dieser Geiz. So, die wandeln ja oft ihren Reichtum in eine Stiftung um, damit sie keine Steuern mehr bezahlen müssen. Stiftung klingt ja gut, aber das ist der Grund, keine Steuern mehr bezahlen müssen. Und dann können sie auch Spenden empfangen. So, weißt du, wo es die Spenden gibt? Wenn irgendwo eine Katastrophe stattfindet, zum Beispiel auf Haiti, da sind diese Gruppen da und die empfangen die Spenden. Da kommt nichts bei den Leuten an. Deswegen gibt es die Stiftung auch noch. Es gibt eine Coca-Cola-Stiftung, es ist, wie die alle heißen. So, die tummeln sich bei diesen Katastrophengebieten, auch in Afghanistan zum Beispiel, da ist nichts bei den Leuten angekommen, ganz wenig angekommen bei den Leuten. So, das war alles, haben die Stiftungen abgesahnt. So, ich habe ja auch in so einem Ghetto gewohnt, da wurde ständig irgendwelche Sachen gesponsert, da gab es dann Gruppen, bei den Leuten ist fast nichts angekommen. Es haben sich alles diese Gruppen aufgeteilt, die sich um die Armen kümmern. So, also Geiz und die Antwort ist Mildtätigkeit, Güte, Mildtätigkeit, Spenden. So, das wäre mal eine Lösung für solche super, super Reichen. So, und aber jetzt, Jesus geht noch einen Schritt weiter, jetzt wird es übernatürlich, Barmherzigkeit. Selig die Barmherzigen. So, das müssen wir Barmherzigkeit definieren. Barmherzigkeit ist eine gute Tat für jemanden, der es nicht verdient. Eine Feindesliebe. So, das kann nur Gott schenken. Ich aus mir heraus habe keine Feindesliebe. So, Eifersucht, die nächste Sünde. So, und dann die Antwort der Tugend ist Wohlwollen. Ich wünsche dir Gutes. Ich helfe dir. Ich bin bei dir. So, und jetzt die Seligpreisung dazu ist Trauer. Totales Aufgeben. Totales Abgeben. Die Welt ist für mich gestorben und ich der Welt. Also das ist ein krasser Schritt. Unterm Kreuz ist Trauer. Jesus trauert um Jerusalem. So, und es gibt eine geistliche Bewegung, lieber Christo, Freiheit durch Christus. Und die sagen, der nächste Schritt zum Metanoia ist heilsame Trauer. Verabschiede dich von der Welt. Verabschiede dich vom Ehrgeiz, von der Eifersucht, von diesem ganzen Streben. Ich muss ganz vorne sein. Ich darf verlieren. Und das ist unterm Kreuz stehen, Mitleiden, heilsames Mitleiden. Und das macht Maria. Maria leidet mit. Deswegen kommen wir auf diese Miterlöserrolle Mariens. So, der nächste Todsünde ist Zorn. So, Wut, Zorn ist auch eine Emotion, aber es gibt so einen extremen Zorn, der zerstörerisch ist. Da beginnen Kriege. So, und die Antwort ist Geduld. Geduld kann man einüben, Tugenden kann man einüben, aber Seligpreisungen sind Geschenke. Die kommen mit der göttlichen Gnade, mit der Taufe, mit dem Heiligen Geist, den Gaben des Heiligen Geistes. So, und was sagt Jesus hier? Selig die Friedensstifter. Und das ist nicht nur, ich ertrage das, geduldig, ich bin langmütig, ich bin so ein Fußabstreicher, Bettvorleger, tritt auf meinem Kopf herum, ich halte das aus, sondern was macht der Friedensstifter? Der übernimmt eine aktive Rolle. Und das ist eine Feindesliebe, wiederum Feindesliebe. Es ist ein bisschen auch, ja, wirklich sich selbst sterben. Das sind die Seligpreisungen. Dann, jetzt aufgepasst, Sünde, Faulheit. Wow. Wir sind ja alle so fleißig heutzutage, aber es gibt eine Faulheit, die wirklich in den Tod der Seele übergeht, nämlich mir ist mein Seelenheil egal. So, es ist momentan eine ganz verbreitete Mentalität. Wir kommen alle in den Himmel. Ich brauche mich gar nicht anstrengen. Gott ist so gut, mir kann gar nichts passieren. Also, Hitler ist im Himmel, Stalin ist im Himmel, treffe ich dort alle. Ich will nicht noch mehr Namen nennen von Lebenden. Also so, es gibt wirklich richtige Ganoven in der Weltgeschichte, die haben Millionen umgebracht, vielleicht auch gar nicht, wo man die Namen kennt. So, Margaret Sanger, eine katholische Londonerin, und die hat die weltweite Abtreibung organisiert. 70 Millionen Abtreibungen weltweit mittlerweile. So, die ist ganz auf der Augenhöhe von Hitler. Die haben auch sich Briefe geschrieben regelmäßig. Das sind die sogenannten Eugeniker. Es gibt viel zu viele Menschen auf der Erde, wir müssen die umbringen. Und da ist uns jedes Mittel recht. So im Krieg sterben viele, durch Fieber sterben viele. So, was können wir uns da alles einfallen lassen, dass die Leute sterben? So, das ist eine geistliche Faulheit. Ich schleppe mich dahin, Gebet, ach, ist nicht so schlimm. Ich komme ja sowieso in den Himmel. So, und die Antwort dagegen ist Fleiß. So, ich muss mir irgendwie was überlegen, ein Fleiß zu entwickeln. Es gibt einen Club, der 5-Uhr-Club. Ich schaff das auch nicht, ich bin hier 7-Uhr-Club. Aber es gibt einen 5-Uhr-Club, ne? Und die stehen um 5 auf, berühmte Leute sind da drin. Und die haben die Stunde aufgeteilt, 20 Minuten Gebet, 20 Minuten Sport, 20 Minuten ein Instrument lernen, eine Sprache lernen, ein Buch lesen. Vorm Aufstehen noch. So viele von meinen Freunden in den USA sind im 5-Uhr-Club drin. Meine Güte, ich habe wirklich, wirklich Respekt vor diesen Leuten, aber da wird was. Man sieht es regelrecht an den Ergebnissen, an den Früchten. So, was sagt Jesus dazu? Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Nochmal einen drauf. Nicht nur für mich, sondern für andere. So, und Gerechtigkeit ist nicht nur gleicher Lohn für alle, Gleichberechtigung und so weiter, sondern zuallererst Gott die Ehre geben. Das ist unsere erste Gerechtigkeit, in der Ordnung Gottes leben. Zum Beispiel auch in der Natur, dass wir das Naturrecht achten, Familie, Arbeit. Jeder hat ein Recht zur Arbeit, zu Eigentum. Das sind alles naturgemäße Menschenrechte. Aber eben vor allen Dingen erstmal, ich muss Gott die Ehre geben. Das ist das erste Werk der Gerechtigkeit, Gebot Nummer 1. Ich bin dein Gott. So, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. So, und dann, jetzt sind wir schon fast durch. Sechstes, Todsünde, Lust. Und jetzt haben wir ja gehört von dem Papst Benedikt, der hat ja nochmal so eine kleine Visitenkarte hinterlassen. Und er hat das auch erklärt, er hat sich nicht mehr getraut. Er hat sich nicht mehr getraut, das Buch zu veröffentlichen oder diese Schriften und erst recht nicht in Deutsch. So, die werden noch in Deutsch rauskommen. Aber was das heißt, wie kann man jemanden mobben so sehr, dass er sich nicht mehr getraut, Muff und Maff zu sagen und erst nach dem Tod seine Gedanken preisgeben möchte, weil er lebendig zerrissen wird. So, das ist unsere moderne Gesellschaft. Was schreibt er? So, es gibt den Club überall. Im Vatikan, in Priesterseminaren, in Klöstern. So, da kann ich selbst davon erzählen, ich bin ja auch von Deutschland geflüchtet, von Franziskanern in Deutschland. Da gab es auch den Club vor 30 Jahren in Freiburg. Da sind die Mitbrüder geschminkt durchs Haus gelaufen mit einer Mordsduftnote und das Hemd bis hier unten aufgeknöpft. Und dann wurde Kindergeburtstag gefeiert, da kamen über 20 solche Leute ins Kloster. Da war was los. So, vor 30 Jahren. Gleichzeitig hatten wir zwei Mitbrüder mit AIDS in unserem Altenheim. Man hat natürlich den Pflegekräften nichts gesagt, dass die AIDS haben. Das war noch ein Tabuthema. So, die haben dann den Orden angezeigt, dass sie unter Lebensgefahr gearbeitet hätten. So, diese ganze Lusterei, das ist schrecklich, furchtbar. Und dann gab es den Club der Theologen am Donnerstag. Dann haben die sich in der Sauna getroffen mit jungen Theologen. Wer nicht mitmacht, darf die Doktorarbeit nicht zu Ende führen. Professoren haben sich dort getummelt ohne Ende. So, der Bischofssekretär vom Oskar Sayer ist an AIDS gestorben. Natürlich durch eine Blutübertragung, ist ganz klar. Schrecklich, was ich dort erlebt habe, und ich habe dann gesagt, macht's gut, ich möchte meine Berufung behalten und ich möchte einigermaßen, ich muss sagen, ich bin in Orten angetrieben, um im Himmel zu kommen, nicht in die Hölle. Ja, macht's gut. Also, und dann bin ich in die USA gegangen, da haben die mir noch solche Giftpfeile hinterhergeschossen. Das war sehr, sehr schwierig. Ich habe insgesamt 4 Noviziate gemacht. Dankeschön. Aber es war notwendig, ist wahrscheinlich. So, es ist, die ganze Gesellschaft ist vergiftet, nicht nur die Kirche. Da fällt es vielleicht auf, weil wir auch andere Standards haben. Aber schaut mal in eure Ehen rein. Von den Freunden die Ehen, ein Durcheinander. Die hatten einen neuen, der hat eine neue, die sind geschieden, die leben getrennt. Pornografie überall, ein Durcheinander, das ist für mich genauso skandalös, als dass der Priester irgendwie fremd geht. Da zeigen alle mit dem Finger drauf, klar, weil der einen anderen Standard hat, aber wir haben alle diesen Standard, oder? Die Sexualität ist so katholisch gesehen eingegrenzt in die Ehe, eine lebenslange Verbindlichkeit mit dem Ziel, Babys zu haben, kein Sex ohne Babys, kein Babys ohne Sex. Das ist katholische Lehre. Das ist so eingeschränkt, Sexualität, in unserem Verständnis, weil das auch ein Vulkan ist. Die Sexualität ist ein Vulkan, ist eine Droge, ist ein Chemieladen. Da kannst du durchdrehen. Das machen jetzt ja unsere Zeitgefährten. Wenn man da drauf drückt, auf diesen Schalter, dann geht es aber los. Weil wir wahnsinnig, das wissen die jetzt mittlerweile mehr, Hormone freisetzen, das geht ab wie eine Rakete. So, das muss wirklich in einen goldenen Rahmen hinein, in einen geschützten Raum, Intimität kann man so schnell verletzen. So, und dort passiert das und deswegen ist die Kirche so vorsichtig. Wir sind nicht einfach körperfeindlich, sondern wir sind menschenfreundlich. Wir haben einen menschenfreundlichen Gott. Wir wollen, dass das Leben gelingt, dass die Ehe gelingt, dass die Familie wächst, dass die was zum Vererben haben. So, genau, die Antwort ist Keuschheit. Alle, die mit Jesus gelebt haben, haben keusch gelebt. Ich vermute auch Maria und Martha und Lazarus. So. Die Antwort der Seligpreisung, Reinheit des Herzens. Ich brauche eine Reinheit der Gedanken, des Herzens. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. So, und das brauchen wir, da brauchen wir eine heilende Gemeinschaft. Ich brauche Freunde, die mir helfen, die nicht das Schlimmste aus mir rausholen, das Beste rausholen aus mir. Und das Letzte, die Völlerei. So. Da staunt man ja, dass es eine Todsünde ist, aber esst mal richtig viel. So. Früher Tod kommt dann. Also, und die Antwort ist Mäßigkeit und die Seligpreisung dafür ist Verfolgung aushalten. So, und es ist, mit Völlerei ist nicht nur Essen gemeint, sondern eben auch von allem zu viel. Die Welt bombardiert uns mit Bildern, mit Worten, mit Reisen, eigentlich mit Informationen, von allem zu viel, von allem zu viel. So, wir müssen lernen, wie Nonnen, wie Mönche zu leben, eigentlich wie Wüstenväter und Mütter. Deswegen haben die das gemacht. Die sind ja in die Wüste gegangen ums Jahr 100, 200 in der Ecke. Und die haben im Grunde einüben wollen, wie geht Christentum überhaupt in einer antiken Gesellschaft, die auch vulgär ist und penetrant und die ganzen Worte, die man da finden sollte dafür, also dekadent und sowas. Und wie geht Christentum? So, übrigens, der Gebetsteppich kommt von Wüstenvätern, der Rosenkranz kommt von Wüstenvätern. Die haben mit den Tugenden gelebt, die haben die Charismen entwickelt. 27 Charismen kommt von Wüstenvätern. Die haben die Seligpreisung gelebt. Antonius, der Wüstenvater, haben wir erst gefeiert. Aber noch viele andere. So, das war eine riesengroße Bewegung. Was ist daraus entstanden? Der Benediktinerorden. Generell die Orden, die Gemeinschaften. Und das, was heißt Orden? Ordnung. Ich ordne mein Leben. So, das müssen wir alle lernen. Und da möchte ich wirklich jetzt schließen, dass wir lernen, unser Leben zu ordnen nach den Seligpreisungen, dass wir das entdecken, die Übernatürlichkeit der Feindesliebe, auch mir gegenüber, dass ich mich als Feind liebe, aber auch so behandle, du, ich bring dich jetzt in die Ordnung. Wenn du hier rumschreist, da stelle ich dich in die Ecke. Und wenn du noch mehr essen willst, dann antworte ich mit Fasten und so weiter. Also ich lerne, die Sünden, die Laster, die Todsünden zu ordnen, in Schach zu halten. So, und das ist eine sehr wichtige Sache. Und dann gehe ich über in die Übernatürlichkeit der Seligpreisung, was ein Geschenk ist, aber das heißt Feindesliebe. Also über mich selbst hinauswachsen, Friedensstifter werden, reine Herzen haben, für die Gerechtigkeit mich einsetzen, das heißt wirklich für andere leben, andere beschützen, andere versorgen. Wir haben ja Ressourcen, das ist unglaublich. Ich bin jetzt gestern durch Tschechei gefahren, Pilsen da herumgejuchtelt, wollte neue Wege finden, von Bayern hierher, eine Abkürzung oder sowas. Und da bin ich an riesen Klöstern vorbeigefahren, das glaube ich, Plasi, glaube ich, heißt das, ich weiß gar nicht, ich müsste direkt nochmal nachgucken. Da standen noch mehr solche Teile rum. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das sind ja Riesenschätze, die Scheiben eingeschlagen und alles Mögliche. Und die deutsche Kirche hat Milliarden, Millionen, Milliarden. Und wir vergeuden das Geld. Und hier ein paar Kilometer liegen Klöster in Trümmern. Zumindest als Denkmal kann man das erhalten. Und vor allen Dingen, ich glaube, die werden auch wieder gefüllt. Das ist gar nicht so unmöglich. Also, dass wir weiterdenken, was kann ich für andere tun? So, und das ist, was Jesus gemacht hat. Er kommt, für andere zu leben. Das ist übrigens Demut. Ich diene, ich komme ins Dienen hinein. So, und das ist das, was wir wirklich brauchen in Deutschland. So, wir könnten noch über den Krieg reden und alles Mögliche, aber wir brauchen erstmal ein Fundament der Tugenden, der Seligpreisung, eine echte Bekehrung. Der Krieg ist ja nur Ausdruck dieser ganzen Misere, dass wir in diesen Lastern leben. Schon vielleicht für zwei Generationen jetzt. Wollen wir um diesen Frieden bitten, den die Welt nicht geben kann? Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.